Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
18 Uhr Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Das sind die Themen. Aufruhr in Griechenland. Nach einem tödlichen Polizeischuss auf einen Jugendlichen ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Irische Sauerei. Dublin ruft sämtliche Produkte aus Schweinefleisch wegen Verdachts auf Verseuchung zurück. Dann Angriff auf die Versorgung. Die Taliban zerstören in Pakistan den Nachschub für die internationalen Truppen. Zweiter Saisonsieg für Simon Ammann, der Skispringer schafft in Norwegen den Schanzenrekord. Und auf der Zielgeraden, China überholt schon bald die USA als Spitzenreiter auf dem Automarkt. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Simon Fazer und Silvan Fischer. Er hat die Nachrichten des Tages.
Auch heute haben sich in der griechischen Hauptstadt Athen hunderte Demonstranten Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Hintergrund ist der Tod eines Jugendlichen, der bei der Attacke auf ein Streifenfahrzeug von einer Polizeikugel getroffen worden war. Auf ihrem Weg durch die Innenstadt warfen die Demonstranten Steine und schlugen unzählige Schaufenster ein. Die Polizei reagierte mit Tränengas. Nach Behördenangaben wurden mehrere Polizisten, die bei der Tötung des Jugendlichen dabei waren, inzwischen festgenommen und befragt. Gegen Abend entspannte sich die Lage leicht, doch haben sich mehrere hundert Jugendliche in der Technischen Hochschule Athens verbarrikadiert und werfen Brandflaschen auf die Polizei. Die irische Regierung hat alle Schweinefleischprodukte zurückgerufen, weil diese möglicherweise krebserregende Stoffe enthalten. In mehreren Ländern soll irisches Fleisch vom Markt genommen werden. Die Schweiz ist nicht betroffen. Das Bundesamt für Gesundheit habe keine Hinweise, dass Schweinefleisch aus Irland auf dem Schweizer Markt sei, sagte ein Sprecher gegenüber Schweizer Radio Dieres. In Fleischlieferungen einiger irischer Farmen war eine Konzentration von PCB gefunden worden, die bis zu 200 Mal höher war als erlaubt. Das Substanzgemisch PCB stammt wahrscheinlich von Tierfutter, das an fast 50 Bauernhöfe in Irland geliefert wurde. Im südafrikanischen Staat Simbabwe hat Präsident Robert Mugabe Militär und Polizei in Alarmbereitschaft versetzen lassen. Die Maßnahme erfolge wegen der mangelnden Disziplin in den Reihen der Armee und angesichts des wachsenden internationalen Drucks auf Mugabe, hieß es in Medienberichten. Angesichts der grassierenden Choleraepidemie hatte gestern der britische Premierminister Brown die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, endlich zu handeln. Simbabwes Regierung sei nicht fähig oder wolle seine Bürger nicht schützen. Es handle sich nun nicht mehr um einen nationalen, sondern um einen internationalen Notfall. Mit einem beispiellosen Großangriff haben Taliban-Kämpfer in der nordwestpakistanischen Stadt Peshawar fast 150 Lastwagen und Container zerstört, die Nachschub für die internationalen Truppen in Afghanistan hätten bringen sollen. Nach Angaben des Depotbetreibers hatten die Lastwagen auch gepanzerte Geländefahrzeuge geladen, die zerstört worden seien. Die Route über Peshawar und den Khyber-Pass ist die wichtigste Nachschubverbindung für die Koalitionstruppen in Afghanistan. Extremisten in der Region haben wiederholt damit gedroht, die Versorgungslinie zu durchtrennen, was den Einsatz der ausländischen Truppen gegen die Aufständischen in Afghanistan stark behindern würde. Der künftige US-Präsident Barack Obama will den pensionierten General Eric Shinseki zum Minister für Kriegsveteranen ernennen. Obama kündigte dies in einem Interview mit dem US-Fernsehsender NBC an. Kriegsveteranen müssten sich bei ihrer Heimkehr mit vielfältigen Problemen herumschlagen. Shinseki gilt als einer der heftigsten Gegner der amerikanischen Strategie im Irakkrieg. Er hatte den damaligen Verteidigungsminister Rumsfeld vor der Invasion gewarnt, es brauche deutlich mehr Soldaten für den Einsatz. Kurz nach der Eroberung Bagdads, Mitte 2003, ging Shinseki in Pension. In Armenien haben die Menschen der Opfer des verheerenden Erdbebens vor 20 Jahren gedacht. Damals starben 25.000 Personen, mehr als 500.000 wurden obdachlos. Nach dem Beben im Norden der Republik ließ die Sowjetmacht erstmals ausländische Helfer ins Land. Auch die Schweiz leistete Hilfe. Das Beben hatte die Stadt Spitak sowie fast 60 Dörfer dem Erdboden gleichgemacht. Armenien leidet bis heute an den Folgen der Katastrophe. Der Schweizer Skispringer Simon Ammann hat heute seinen zweiten Sieg in dieser Saison gefeiert. Einzelheiten von Judith Leuthold.
Simon Ammann gewann das Weltcup-Springen im norwegischen Trondheim. Der Schweizer siegte vor dem Finnen Matti Hautamäki und dem Österreicher Gregor Schlierenzauer. Mit diesem Sieg übernahm Simon Ammann auch wieder die Führung im Gesamtweltcup. Der zweite Schweizer, Andreas Küttel, wurde in Trondheim Sechster. In der Fußball-Super League schlugen die Young Boys heute Nachmittag GC auswärts mit 1:0. Den Treffer für die Berner erzielte Carlos Varela. In der Tabelle überholte Ibe die Grasshoppers und liegt nun wieder auf dem dritten Platz. In der zweiten Partie von heute gewann Vaduz gegen Xamax mit 1:0. Für Vaduz traf Marco Ritzerberger. In der Eishockey-Nationalliga A fanden heute drei Spiele der 30. Runde statt. Die Partie zwischen Davos und den Kloten Flyers ist im Moment noch im Gang. Hier steht es 4:4. Die SCL Tigers schlugen die Rapperswil Jona Lakers mit 7:4 und Ambri verlor gegen Servette mit 0:3.
Das Wetter. Morgen hat es über dem Mittelland Hochnebel, der sich nur teilweise auflöst. Die Obergrenze sinkt im Laufe des Tages von 1400 auf rund 1000 Metern. Im Mittelland liegen die Höchstwerte bei 1 Grad. In den Alpen und im Süden ist es morgen meist sonnig, oft sogar wolkenlos. Und die Temperaturen steigen im Tessin auf 8 Grad. Am Dienstag ist es zunächst noch teilweise sonnig und im Osten bläst Föhn. Gegen Abend setzt im Westen und Süden Regen ein. Die Höchstwerte liegen bei 2 bis 5 Grad.
Mit diesen Themen geht es weiter. Schwerverdauliches aus Irland. Das verseuchte Schweinefleisch belastet den irischen Agrarsektor. Trübe Rechtslage für gefährliche Gewässer. Die Seeräuber profitieren von juristischen Lücken. Kein Erdöl, kein Interesse. Die Weltöffentlichkeit futtiert sich um den Bürgerkrieg in Sri Lanka. China im Rückspiegel. Der Automarkt im Fernen Osten hat jenen der USA schon beinahe eingeholt. Und Herbst des Patriarchen Ägypten zwischen Aufruhr und Ohnmacht. Die Reportage aus Kairo in der Sendung International gleich im Anschluss an diese Echo-Ausgabe um 18.30 Uhr. Zuerst aber nach Griechenland. Tränengaswolken liegen über Athens Zentrum. Damit versucht die griechische Polizei, die Ausschreitungen in der Innenstadt zu kontrollieren, die das Land seit vergangener Nacht erschüttern. Ausgelöst hat diese massivsten Unruhen seit 25 Jahren ein Schuss, mit dem ein Polizist einen Jugendlichen getötet hatte. Über den tragischen Zwischenfall und seine Folgen, Werner van Gent aus Griechenland.
Das Zentrum Athens gleicht stellenweise einem Kriegsgebiet. Als ein Demonstrationszug versuchte, zum Hauptquartier der Polizei vorzudringen, waren Detonationen zu hören, während Rauchschwaden und Tränengaswolken das Atmen erschwerten. Erneut kam es zu Straßenschlachten und wurden Geschäfte in Brand gesetzt. Gestern Abend waren die Unruhen ausgebrochen, nachdem ein 16-jähriger Jugendlicher in der Hochburg der Autonomen im Stadtviertel Exarchia von einem Bereitschaftspolizisten erschossen worden war. Nach Angaben der Polizisten hätten rund 30 Jugendliche ihren Streifenwagen mit Steinen angegriffen. Daraufhin habe einer der Polizisten 3 Schüsse auf die Gruppe abgegeben, wobei der 16-Jährige tödlich getroffen worden sei. Innerhalb kürzester Zeit steckten Autonome im ganzen Stadtzentrum zahlreiche Geschäfte und Banken in Brand. Viele Geschäfte wurden völlig zerstört, weil die Feuerwehr im Chaos stecken geblieben war. In den Medien drehte sich heute alles um die Frage, wie es zum Todesschuss kommen konnte. Harsche Kritik wurde laut an die Adresse der Polizei. Sie würde ohne System vorgehen, mal durch Abwesenheit glänzen, um dann handkehrum wieder unbeherrscht und völlig unverhältnismäßig zu reagieren. Angesprochen wurde aber auch die Tatsache, dass sich im Athener Stadtteil Exarchia über die Jahre hinweg ein rechtsfreier Raum gebildet hat. Das Zentrum dieses Raumes bilden die Rechtsfakultät sowie das Polytechnikum, wo die Polizei per Gesetz keinen Zutritt hat. Dies geht noch auf die Zeit der Militärjunta zurück, als die Obristen den Studentenaufstand im November 1973 brutal niederschlugen. Heute bilden diese Bildungsinstitutionen das Refugium für die außenparlamentarische Linke und für die autonome Bewegung. In der Jugend haben diese Bewegungen erstaunlich viel Rückhalt. Die Aussichtslosigkeit, nach einem beendeten Studium einen angemessenen Job zu ergattern, macht die Ablehnung jeglicher Staatsgewalt offenbar attraktiv. Seinerseits hat der Staat das Heranwachsen des rechtsfreien Raumes geduldet, in der nun ganz offensichtlich irrigen Meinung, das Phänomen würde sich zahlenmäßig und örtlich nicht ausdehnen. Die Regierung hat jetzt die fast unmögliche Aufgabe, die Ordnung wiederherzustellen, ohne demokratische Rechte wie zum Beispiel das Demonstrationsrecht einzugrenzen. Ohne eine radikale Reform der Polizei wird es der Regierung nicht gelingen, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Doch diese Reform wurde bereits 1985 gefordert, als es monatelang zu Unruhen kam um den Exarchia-Platz herum. Auch damals hatten Polizisten einen Demonstranten erschossen.
Werner van Gent mit seinem Bericht aus Athen. Schinken, Speck und Schweineländchen aus Irland haben vorerst nichts mehr auf dem Teller zu suchen. Die Regierung in Dublin ruft also sämtliche Schweinefleischprodukte zurück, denn es ist gut möglich, dass sie breitflächig mit giftigem dioxinähnlichen Substanzen verseucht sind. Uns hier in der Schweiz trifft das zwar nicht, Schweinefleisch aus Irland landet offenbar nicht auf dem hiesigen Markt, aber Irland trifft der Skandal umso mehr, wie der Bericht von Martin Alio zeigt.
Viele Geschäfte sind in Irland auch am Sonntag geöffnet. Deshalb wurden in den Supermärkten und den an Tankstellen und dergleichen angegliederten Läden heute Vormittag Regale geleert. Frühstückswürstchen, Blutwurst und Rushers, der gebraten, besonders beliebte Schinkenspeck, wurden entfernt und vernichtet. Denn gestern Abend hatte die Regierung einen bestürzenden Laborbefund erhalten. Das Fleisch von 9 irischen Schweinemästereien enthielt sogenannte PCBs in Konzentrationen, die 80 bis 200 Mal über den tolerierten Grenzwerten lagen. Diese polychlorierten Biphenyle sind dioxinähnliche toxische Substanzen, die Hautkrankheiten, Immunschwächen und sogar Krebs auslösen können, aber nur, wenn sie über eine lange Zeit regelmäßig in hoher Dosierung eingenommen werden. Trotzdem reagierte die irische Regierung scharf, wie der für Nahrungsmittel zuständige Minister Trevor Sargent am irischen Radio erläuterte.
When we hear about 80 to 200 times the legal limit, it really does ring very loud alarm bells and we have to get that off the shelf immediately.
Die Quelle der Kontaminierung liegt bei einer irischen Futtermittelherstellerin, die ein Tiermehl aus altem Brot und Teig herstellt. Dieses Produkt muss mit Hitze getrocknet werden. Der dabei verwendete Brennstoff sollte bekömmlich sein. Noch einmal, Minister Sargent.
We do have our suspicions this time that the oil being used was not food grade and therefore may have led to the contamination which has caused such a crisis.
Er befürchte, dieses Öl sei kontaminiert gewesen und habe die Krise ausgelöst. Zusätzlich zu den 9 Mästereien wurde das Futter auch an 38 Rinderfarmen geliefert, die inzwischen mit einer Quarantäne belegt wurden. Doch bei den Rindern stellte das verseuchte Futter nur einen kleinen Zusatz dar, daher sind die Schadstoffkonzentrationen wohl unbedenklich. Die betroffenen Schweine machen zwar weniger als 10% der gesamten irischen Produktion aus, aber ihr Fleisch wurde in Fabriken verarbeitet, die fast 4/5 der irischen Schweinefleischprodukte herstellen. Weil alles so vermengt sei, habe die Regierung radikal alles Schweinefleisch zurückrufen müssen, erklärte Sargent. Denn Irland fürchtet um seine Exportmärkte. Fast die Hälfte des irischen Schweinefleisches wird exportiert. Es geht um mehrere 100 Millionen €. Die Hälfte der Exporte geht nach Großbritannien, ein Viertel ins restliche Europa, wobei Deutschland dabei der größte Abnehmer ist. Da steht einiges auf dem Spiel, was zumal mitten in einer Wirtschaftskrise, wie sie Irland gerade erlebt, schmerzhaft sein könnte.
Ab morgen beginnt die Operation Atalanta. Das ist die erste Marinemission der EU. Ihre Schiffe sollen vor dem Horn von Afrika die NATO-Schiffe ablösen beim Kampf gegen die Piraten. Die Flotte, verstärkt durch Kriegsschiffe und anderen Flaggen, ist beeindruckend. Doch ob sie den Piraten das Handwerk legen kann, ist ungewiss. Es ist schlicht zu viel unklar im rechtlichen Bereich. Fredrik Steiger gibt einen Überblick.
Noch ist das Jahr nicht zu Ende, doch bereits sind am Horn von Afrika und im Golf von Aden 4-mal mehr Schiffe gekapert worden als 2007. Zurzeit sind mehr als ein Dutzend Schiffe verschleppt, über 200 Seeleute werden als Geiseln gehalten. Das Problem ist inzwischen so gravierend, dass sich auch die EU militärisch einschaltet mit einem halben Dutzend Schiffen und 3 Überwachungsflugzeugen. Der EU-Außenbeauftragte Javier Solana verspricht ein energisches Vorgehen.
You can be sure that it's going to be a robust mission with the objective to accompany some of the ships that may cross.
Man werde bedrohte Schiffe eskortieren, beschützen und die Piraten abschrecken. Und der holländische Marinekapitän Peter Resink erklärt:
We try to call them on different radio circuits. If it doesn't help, we will shoot some flares. If it doesn't help, we'll try.
Zuerst werde man mutmaßliche Piratenschiffe per Funk kontaktieren, dann versuchen sie abzuschrecken. Helfe alles nichts, werde man auch scharf schießen. Wie hart man tatsächlich vorgehen wird, ist aber fraglich, denn es gibt politische Zweifel und rechtliche Lücken. Im bisherigen UNO-Seerecht bleibt unklar, wer wann wie viel Gewalt anwenden darf, wer wo und wie Piraten aburteilen muss und wann überhaupt ein Piraterieakt beginnt. Für manche Seerechtler beginnt er erst, wenn die Seeräuber die Enterhaken über die Reling des Opferschiffes geworfen haben. Andere fordern, dass zuerst an Bord verifiziert wird, ob sich auf einem verdächtigen Schiff wirklich Piraten aufhalten, bevor es angegriffen werden darf. Zwei neue Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates vergrößern zwar den Spielraum der Pirateriebekämpfer, aber auch sie lassen Fragen offen. Jaap de Hoopscheffer, Generalsekretär der NATO, die nun von der EU bei der Pirateriebekämpfung zum Teil abgelöst wird, fordert eine klarere Rechtslage.
Specifically were mentioned the legal complications of the issue of piracy. That is a challenge facing the entire.
Unter Führung der UNO müssen endlich die Hausaufgaben gemacht werden. Es müsse geklärt werden, wer wofür zuständig sei und wer wie robust einschreiten dürfe. Genau das forderte im ARD-Hörfunk auch Peter Berg von der Münchner Rückversicherung, die wegen der Piraterie immer öfter zur Kasse gebeten wird.
Insgesamt fordern wir ein internationales Übereinkommen, ein wirksames internationales Übereinkommen, das es den verfolgenden Behörden, sei es Polizei oder Marinekräften, ermöglicht, Piraten auch effizient zu verfolgen.
Aber genau das ist ungemein schwierig, etwa wenn es um einen taiwanesischen Frachter mit pakistanischer Besatzung geht, der in internationalen Gewässern von somalischen Piraten gekapert wurde und von einer britischen Fregatte befreit werden soll. Derart komplexe Fälle gibt es noch und noch. Dazu kommt, dass es für manchen somalischen Seeräuber sogar verlockend ist, vor ein europäisches Gericht zu kommen. Denn nach einem allfälligen Freispruch oder nach ein paar Monaten Haft darf er in Europa bleiben. Zurückgeschafft werden kann er wegen des Bürgerkriegs in Somalia kaum. Abhilfe schaffen könnte womöglich ein neu zu schaffender internationaler Strafgerichtshof für Seepiraten. Auch wenn die Kriegsschiffflotte am Horn von Afrika, also mit der neuen EU-Marinemission, noch imposanter wird, dürfte eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt extrem gefährlich bleiben.
Sri Lanka sorgt für entspannte Momente. Jedenfalls für uns. Denn das ist jene Insel im Indischen Ozean, die uns Tee liefert und die uns paradiesische Ferien verspricht. Aber Sri Lanka ist vor allem auch jene Insel, die seit über 20 Jahren unter Bürgerkrieg leidet. Und das interessiert den Rest der Welt kaum. ARD-Korrespondent Kai Küstner über den fast vergessenen Konflikt.
Perle im Indischen Ozean wird sie auch gerne genannt, die Insel Sri Lanka. Und die Touristen, die an ihren Sandstränden liegen und dem Rauschen der Wellen zuhören, wissen, warum. In den idyllischen Urlaubsorten im Süden ist es durchaus möglich, viel Zeit zu verbringen, völlig ungestört von dem, was sich im Norden der Insel abspielt.
Just about 200...
Nur etwa 200, vielleicht 250 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Colombo sind die Regierungstruppen und die Rebellen der LTTE in die vielleicht heftigsten Kämpfe seit 2 Jahren verstrickt, sagt der Friedensaktivist und Experte Jehan Pereira. Es geht um das Kernland der Rebellen, auch Tamilentiger genannt, im Norden der Insel. Die heftigsten Kämpfe seit Jahren, von denen die Welt vergleichsweise wenig Notiz nimmt. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner sieht hin. Pereira sagt, was die Zahl der Opfer angehe, spiele Sri Lanka in einer Liga mit anderen, keineswegs vergessenen Konflikten.
Sri Lanka comes after Iraq, Afghanistan.
Sri Lanka kommt gleich nach dem Irak und Afghanistan. Dann gibt es noch Somalia. Sri Lanka ist also unter den ersten 4, was Kriege auf dieser Welt angeht. Aber das spielt in den internationalen Medien und auch für die Regierungen kaum eine Rolle, weil es geopolitisch und strategisch nicht so wichtig ist. Und es hat auch kein Öl, was der Grund dafür sein dürfte, dass andere Länder viel prominenter behandelt werden. Hinzu kommt, dass die Regierung in Sri Lanka kaum unabhängige unabhängige Journalisten in dem umkämpften Gebiet zulässt und Beobachtern zufolge die Presse in der Hauptstadt ohnehin gut im Griff hat oder wieder fester zupackt, wenn das mal nicht der Fall sein sollte. Die Großen, die USA, Indien, China, würden mittlerweile, wo nicht laut, so doch stillschweigend dulden, dass die Regierung sich offenbar fest vorgenommen hat, die Tamilenrebellen ein für allemal militärisch in die Knie zu zwingen. Die Frage ist nur, ob ein solcher Krieg überhaupt gewinnbar ist.
Ein Großteil der Sri Lankaner glauben daran. Es ist erlaubt, Skepsis anzumelden, weil so ein Krieg natürlich verschiedene Reaktionen auslösen kann, auch wenn er gewonnen wird. Wenn es zum Beispiel nicht gelingt, den tamilischen Nationalismus mit in eine Lösung reinzupacken, dann besteht natürlich die Gefahr, dass man von einem konventionellen in einen Guerillakrieg rutscht.
Meint Joachim Schlüter, der das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Colombo leitet. Es gehe kein Weg daran vorbei, eine politische Lösung zu finden. Da sind sich die Beobachter einig. Die Frage ist, ob die Regierung das auch so sieht. Es ist im Grunde ein Konflikt zwischen Löwen und Tigern, der auf der Insel seit Jahren tobt. Die Singalesen, aus der Landessprache übersetzt, die Löwen, bilden die Bevölkerungsmehrheit, von der sich die Tamilen seit den 50er Jahren unterdrückt fühlen. Seit den 80ern führen die tamilischen Befreiungstiger, wie sie sich selbst nennen, einen bewaffneten Kampf für einen unabhängigen Staat. Gelingt eine politische Lösung nicht, prophezeien Beobachter Sri Lanka, das wie eine Träne am Südzipfel Indiens hängt, eine traurige Zukunft. Schon jetzt hat die Perle im Ozean wegen der Kämpfe empfindliche Einschnitte bei der Zahl der Touristen hinzunehmen. Schwelt oder tobt der Konflikt weiter, wird das Meer, das an Sri Lankas Küsten spült, immer weniger Urlauber vorfinden. Auch im vergleichsweise ruhigen Süden.
Noch sind die USA ungeschlagen in Sachen Automarkt. Selbst jetzt, wo die Branche auch dort die hohle Hand macht. Doch schon bald wird der größte Absatzmarkt der Welt überholt, und zwar von Osten her. China gibt Gas. Alle großen Autohersteller haben in der Volksrepublik inzwischen Fabriken und Verkaufsnetze aufgebaut. Und auch wenn die gegenwärtige Wirtschaftskrise nicht spurlos an China vorbeizieht, das Reich der Mitte ist für die Autobauer noch immer ein Reich der Hoffnung. Unser vertiefter Blick auf die Autobranche, diesmal also aus Peking. Urs Morf.
So tönte es noch vor weniger als 30 Jahren während der Stoßzeit in Chinas Städten. Die Volksrepublik war noch das Reich der Radfahrer. Vergangene Zeiten. Heute kriechen gigantische Blechlawinen im Schritttempo vorwärts. Vorab in Peking hält die Morgenstoßzeit häufig bis in die Mittagsstunden an und geht fast ohne Unterbruch in die abendliche Stoßzeit über. Die Staus sind Folge davon, dass China in Sachen Automobilisierung in den letzten 3 Jahrzehnten buchstäblich die Überholspur genommen hat. Von Beginn der Wirtschaftsreformen von 1979 an hat die Regierung die großen ausländischen Autokonzerne eingeladen, mit einheimischen Herstellern zusammen Gemeinschaftsunternehmen zu gründen und in der Volksrepublik Autos zu produzieren. VW und Chrysler, die sich als erste auf das Abenteuer China eingelassen hatten, machten ein Riesengeschäft. Die Japaner, Europäer und Koreaner kamen nach. Und das Geschäft boomt bisher. Denn in Chinas Städten ist ein Mittelstand herangewachsen, der gewissermaßen autoreif geworden ist. Dazu der deutsche Ulf Aussprung. Er arbeitet seit Jahren in Peking als Marketingmanager für Chrysler.
Die letzten 10 Jahre Wirtschaftsboom in China haben da jetzt irgendwo ihren Niederschlag erhalten. So die übliche Kaskade, die Ausbildung fürs Kind gesichert, eine Wohnung oder ein kleines Haus gekauft, genügend White Goods in der Wohnung, das ist so üblich in der Marktforschung, wenn man sagt, wenn das etabliert ist, dann kommt es zum Thema Autokauf. Und die Schwellen waren einfach genommen.
Entscheidend aber sei die Entwicklung der letzten paar Jahre gewesen.
Es hat natürlich einen gewaltigen Ruck gegeben, die letzten 3-4 Jahre. Das war auch dort, wo der Markt richtig explodiert ist. Also man kann das an den Zahlen ablesen. Wir hatten Steigerungsraten im Gesamtmarkt 20-25%.
In diesen Jahren stieg das einstige Veloparadies China zum hinter den USA zweitgrößten Autoabsatzmarkt der Welt auf. Branchenkenner gehen davon aus, dass China bis in 2 Jahren die USA sogar überholen wird. Doch die gegenwärtige Weltwirtschaftskrise hat auch China erreicht. Dass die Krise Folgen haben wird, bestreitet auch Shan Tiangong nicht. Er ist Chef einer der größten Autohandlungen in Peking. Doch die Krise werde Chinas Autobranche nicht so stark treffen wie diejenige in den USA. Der Absatz sei zuvor in den Sommermonaten zwar um 60% eingebrochen, sagt Shan. Doch das sei Folge der olympischen Fahrverbote gewesen. Seither habe sich das Geschäft so gut erholt, dass er aufs ganze Jahr gerechnet immer noch mit einem Wachstum von 8-10% rechne. Nicht mehr über 20% wie in den letzten paar Jahren, aber immerhin. Laut Shan sind die meisten Käufer Doppelverdiener-Ehepaare mit Arbeitsplätzen im Dienstleistungssektor oder in der Verwaltung. Sie sind weit weniger betroffen von der Exportkrise als die Fabrikarbeiter. China bleibt also vorderhand nicht nur ein wichtiger Absatzmarkt, sondern auch ein Wachstumsmarkt für die internationale Autoindustrie. Trotzdem, die Volksrepublik sei nicht die Lokomotive, die die krisengeschüttelten ausländischen Hersteller aus dem Schlamassel ziehe, sagt Chrysler-Manager Aussprung.
Das heißt, wenn die Heimmärkte jetzt der großen Hersteller Toyota, Japan, GM, Ford und Chrysler, USA oder Volkswagen, der deutsche Markt und der europäische Markt, wenn die Märkte nicht genügend Substanz haben, um weiterhin auch Volumen aufzunehmen, China allein reicht nicht.
Retten kann China allein die Autokonzerne vor der Krise also nicht. Aber das China-Geschäft dürfte ihnen wenigstens helfen, die Folgen der Krise abzufedern.
Das war Urs Morf aus Peking. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Villinger, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon war Simon Fatze.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.